Erntedank. Wir erinnern uns irgendwie daran, was war, was wir erlebt haben, für was wir dankbar sind. Und ich möchte dich noch mal kurz fragen, die Svenja hat am Anfang ja auch schon mal gefragt, für was warst du letztes Jahr dankbar? Ich will eines meiner Highlights kurz erzählen. Eines meiner Highlights letztes Jahr war im Juni. Wir hatten Taufe gefeiert. Irgendwie 7 Leute, die öffentlich nochmal sagten, ich will mit Gott leben. Und ich finde, da ist wirklich was Spannendes drin, neben dem, dass das öffentlich gemacht wird und dass noch weitere Leute irgendwie auch schon dieses Jahr oder in dem weiteren Verlauf irgendwie Ja gesagt hatten. Aber das Spannende ist, dass hinter jeder Entscheidung und hinter jeder Geschichte etwas steht von, da gab es jemand, der sich investiert hat. Und ich glaube, das ist, an was wir uns erinnern, wenn wir Erntedank feiern. 1. Mose 8, da redet Gott mit Noah, da kommen die Tiere aus der Arche. Und dann sagt Gott zu Noah, von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Schau, was Gott tut, er scheidet Dinge voneinander. Tag von Nacht, Mann von Frau, also das war schon vorher so, Saat von Ernte. Es gibt eine Zeit, in der man investiert, und es gibt eine Zeit, wo man das Investierte empfängt, genießt und erntet. So, Gott scheidet Dinge voneinander, Zeiten voneinander. Und es gibt Zeiten für das und Zeiten für das andere. Da kann ich echt noch viel erzählen. Also das Böse ist echt sehr daran interessiert, alles zu vereinheitlichen, Stichwort Transgender und alles jetzt und so fort. Aber Gott hat geschieden. Es gibt Zeiten, in denen man sät und es gibt Zeiten, in denen man erntet. Und ich will über dieses Ding ein bisschen mit uns nachdenken. Und vielleicht darf ich noch eine Frage am Anfang stellen. Ich kam von der Taufe und ich kam davon, dass es Leute gab, die dort investiert hatten. Und ich will dich noch mal fragen, heute ist Erntedank. Gibt es eine Person, wo du sagst, wow, der verdanke ich wirklich viel. Da gab es jemand, der hat in mich investiert. Und was hat es in meinem Leben alles hervorgebracht? Okay, ich gebe uns kurz einen Moment. Vielleicht können wir für den Moment, geht es, dass wir eine Musik kurz einspielen? Okay. Ich weiß nicht, wen du vor Augen hast. Mir fallen sofort Leute ein. Und das Spannende ist, dass, wenn man so zurückschenkt, weil manchmal denkt, das, was sie gemacht hatten, das war jetzt nicht immer eine Unmenge an Zeit, aber es war unheimlich bedeutsam für mein Leben. So, und sie haben etwas in mich investiert und etwas in mir geweckt und mich auf eine Spur gebracht, die mein Leben bereichert und die irgendwie das Leben von anderen bereichert. Und ich finde, das ist echt spannend, vor allem zu Erntedank. Kartoffeln und Chips. Und die Frage ist, was sehe ich? Hier sehe ich eine dreckige, rohe, harte Kartoffel. Und ich sehe Möglichkeiten. Ich sehe die Möglichkeit, Scheiben einzuwerfen. Ich sehe die Möglichkeit, Chips zu machen. Und ich sehe die Möglichkeit, das Ding zu pflanzen und ein Dorf satt zu bekommen. Das wird nicht nächstes Jahr mit der einen Kartoffel passieren, aber ich sehe jetzt schon die Möglichkeit da drin. Dass durch diesen Prozess von in die Erde stecken, sterben, Zeit lassen, wachsen, ernten, wieder investieren, in die Erde stecken, sterben, Zeit lassen, wachsen, dass da etwas entsteht, was irgendwie ein ganzes Dorf satt bekommen kann. Hier sehe ich lecker. Fünf Minuten Bier und das Ding ist leer. Aber lecker. Hier sehe ich Möglichkeiten. Ich würde gern mit uns ein paar Stellen in der Bibel anschauen, damit wir in dieses Prinzip von Saat und Ernte noch ein Stück mehr reinschauen. Eine bekannte Stelle, ich tippe manches nur an, ich glaube, manches ist zum Zuhause selber nachlesen oder ins Gespräch kommen. Markus 4. Da wird uns davon berichtet, dass Gottes Wort wie ein Same ist. Und je nachdem, wie wir ihn aufnehmen, dementsprechend bringt er Frucht in unserem Leben hervor. In dem Gleichnis Matthäus 13 von dem Unkraut im Feld und von dem Guten im Feld, da sagt Jesus selber, dass sowohl das Unkraut als auch das Gute, was dort wächst, dass das Menschen sind. Also nicht Umstände, nicht Dinge, sondern dass dein Leben selbst ein Same ist, der ausgesät wird, um entweder Gutes hervorzubringen oder Schlechtes hervorzubringen. Schau, am Ende geht es darum, dass sowohl Gott Menschen in eine Region sendet, wenn er was verändern will, in eine Stadt sendet, in ein Dorf sendet, damit sie dort wohnen und dass durch ihr Leben etwas vermehrt wird von Reich Gottes und dass der Feind genauso Menschen sendet, um dieses Leben zu ersticken. Und Gott wird weder das eine noch das andere beenden, sondern er sagt, lass dem Zeit, so damit das Leben aus Gott heraus wachsen kann. Und am Ende ist die Ernte. Und dann wird man trennen. Aber bis dahin, dein Leben da sieht Gott Möglichkeiten. Gott sieht irgendwie in unserem Leben, in meinem Leben, irgendwie die Möglichkeiten zur Veränderung in meinem Dorf, in meiner Schule, in meinem Umfeld. Er sieht auch, dass auch andere Leben anderes Potenzial in sich tragen. Aber das ist, was Gott sieht. Also wenn wir über Saat und Ernte nachdenken, dann rede ich irgendwie am wenigsten über Geld. Also vielleicht ein bisschen, so als Anfänger-Level. So, also wenn ich die Bibel anschaue, dann ist Umgang mit Geld echt Anfänger-Level. Wie wir mit uns selber umgehen, wie wir mit den Dingen Gottes umgehen, wie wir mit seinen Gaben umgehen, da wird es langsam herausfordernd. So. Aber die Prinzipien sind dieselben. Großzügigkeit oder zurückhalten, investieren oder für mich nutzen. So, und das können wir bei dem einen lernen, wie auch bei dem anderen. Also Gott sieht Menschen, Matthäus 13, dass sie wie ein Saatgut sind, die er aussendet, damit durch ihr Leben etwas verändert wird. Dass etwas entsteht von Versöhnung, von Großzügigkeit, von Miteinander, von Familie, von Beziehung zu Gott, von hier ist ein Ort, in dem Menschen zu Hause sind und Heimat finden, Trost finden. Woher soll das kommen, wenn nicht durch mich, durch dich? So, das ist, was Gott sieht. Und irgendwie denke ich an diese Dinge auch, wenn ich an Erntedank denke. Dann denke ich an unsere Taufe. Und ich freue mich für jeden, der sich hat taufen lassen. Ich freue mich über jeden, der hier eine Entscheidung getroffen hat seitdem. Aber vor allem sehe ich auch, dass es davor Menschen gab, die sich investiert hatten und die ihr Leben hingegeben haben, damit das passiert. Und ich glaube, warum ich das erzähle, dass wir noch mehr in diesen Gedanken mit reinkommen, zu sagen, wenn wir uns noch mehr freuen wollen, bedeutet das vielleicht weiterhin zu investieren. Weil das andere kam ja nicht von ungefähr. Das ist ja nicht, dass Gott irgendwie so einen Bekehrungsstaub hat. Ich hätte gern Jesus. Sondern dass da Menschen hingehen, die erzählen, die reden, die vorleben. Und indem sie das tun, bestätigt Gott das und durch das wird Glaube ausgelöst und Interesse geweckt. So, wenn das eine zunehmen soll, bedeutet das auch weiterhin zu investieren. Das ist irgendwie Erntedank, das ist Saat und Ernte, zu verstehen, dass die Kartoffeln nicht einfach so aus der Erde kamen, sondern dass sie das Ergebnis ist von etwas Investiertem. Ich sollte wieder in Jeans predigen, da wär's. Egal. Ich will mit uns noch was anschauen. Matthäus 6. Ja, oh, sehr aufmerksam. Da ist diese Stelle, wo Jesus sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf der Erde, wo die Motten oder der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und dann spricht er von dem Auge und dem Licht im Auge. Und das ist ein Sprachbild im Judentum für Großzügigkeit. Und ein böses Auge ist ein Sprachbild im Judentum für Geiz. Okay? Also ich will von der Zeit her nicht allzu tief rein, aber ich will zwei kurze Gedanken mit uns nochmal teilen. Dass Großzügigkeit, also ein gutes Auge, noch mehr Licht bringt, also Erkenntnis. Während ein böses Auge, also Geiz, die Dunkelheit vergrößert. Was bedeutet das? Ich glaube, dass wir andersrum. Wir haben einen Gott, der gibt ohne Maß, der nicht berechnet, der nicht fragt, was habe ich davon, wenn ich Jesus gebe, sondern der sagt, ich liebe Menschen, deshalb gebe ich meinen Sohn, damit jeder, der möchte und wer es nur einer, nach Hause finden kann. Der uns Gaben gibt und uns gerne beschenkt und uns die Dinge zur Verfügung stellt, unabhängig davon, ob wir das nutzen oder nicht, weil er es liebt, zu geben, zu befähigen und großzügig zu sein. Und wenn wir in dieselbe Art und Weise reinkommen, dann werden wir anfangen, ihn mehr und mehr zu verstehen. Während wenn wir anfangen, zu geizen, zurückzuhalten, zu berechnen, dann wird es uns schwer fallen, das Wesen Gottes zu erfassen. Weil wir ihn nicht berechnen können. Weil er gibt aus Liebe heraus und Liebe ist irgendwie nicht fassbar. Und das Zweite, und das finde ich das wirklich Spannende, schaut mit mir nochmal gemeinsam rein, Vers 21. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Hier ist meine These. Du kannst bestimmen, wo du in 5 Jahren stehst. Du kannst bestimmen, wo du in 5 Jahren stehst. Es liegt in deiner Hand, ob du in 5 Jahren versöhnt bist mit deiner Familie oder nicht. Also es liegt nicht alles in deiner Hand, aber ein großer Teil. Es liegt in unserer Hand, ob das Thema brennend im Geist, Mission oder was auch immer in unserem Herzen zunimmt oder nicht, weil dort steht nämlich nicht, da wo dein Herz, also deine Leidenschaft ist, da wird irgendwann auch dein Schatz, deine Zeit, deine Kraft, deine Finanzen hingehen, sondern da steht, da wo dein Schatz ist, da wo du dich investierst, da wo du Zeit nimmst, da wo du dich aufopferst, da wo du dich bemühst, dahin wird sich auch dein Herz und deine Leidenschaft hin entwickeln. Wenn du ein besseres Verhältnis zu deinen Kindern haben willst, dann wird es nicht von alleine kommen, irgendwann, dass du sagst, oh, ich hätte das gern und hätte da gern ein Herz dafür. Und wenn das so ist, dann werde ich mich auch ein bisschen bemühen. Sondern hier steht, wenn ich mich darum bemühe, wenn ich mich investiere, wenn ich hingehe, wenn ich die Zeit suche, wenn ich die Kaffeerechnung bezahle, wenn, also was auch immer das ist so, und was die Möglichkeiten sind. Wenn ich das tue, dann wird da in mir eine Leidenschaft für diese Sache aufstehen. Das bedeutet doch, unser Leben ist nicht dem Zufall überlassen. Wo ich in 5 Jahren stehe, ist nicht irgendwie eine Sache von Schicksal, äußeren Umständen oder keine Ahnung, was Gott vorhat, sondern Gott hat es tatsächlich mit in meine Hand und in meine Verantwortung gelegt, wohin ich mich entwickle. Schau, jeder Bauer, der so eine Kartoffel nimmt und die in die Erde steckt, der steht auch nicht da und denkt, naja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich mache. Brauche ich Einweggläser für den Fall, dass irgendwie Himbeeren da rauskommen? Oder? Sondern der weiß, wenn ich eine Kartoffel pflanze, dann werde ich Kartoffeln ernten. Er weiß, was auf ihn zukommt. Und er weiß von dem Maß, was er sät, was er ungefähr erwarten kann. So, da geht es mir nicht darum, es gibt schlechte Jahre, es gibt schlechte Ernten. So, aber wer eine Kartoffel pflanzt und denkt, das reicht mir für die nächsten 5 Jahre, ihr könnt selber beantworten, wie ihr denjenigen nennt. Und wer 3 Felder voll Kartoffeln aussät und mit so einer Kiste ernten will, der gehört ungefähr in dieselbe Kategorie. Wir dürfen mitbestimmen. Ich glaube, das ist wirklich die herausfordernde, aber auch die gute Nachricht. Wenn ich ein Herz für Klatsch und Ratsch haben will, ich würde mir Bildzeitung abonnieren. Ich würde Morgenpost, Bild der Frau. Vielleicht ist auch mancher Gebetskreis gut. Autsch. Je nachdem, was ich halt will. Wenn ich sagen will, ich will sehen, dass in meinem Umfeld was passiert, dann bedeutet das, ich darf der Erste sein, der sich selber verschenkt und der sich investiert. Und ich werde erleben, wie sich Dinge ändern und wie sich mein Herz mehr und mehr dorthin entwickelt. Ich kann nicht erwarten, dass irgendwie Gott in mir zunimmt, ohne in die Richtung etwas, einen Schritt zu gehen. So, ich glaube, es ist angekommen. Und ich möchte noch 2 Stellen kurz mit uns anschauen. 2. Korinther. Und da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth und dann schreibt er ihnen: Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war. Ja, sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Und noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartungen, denn von allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen zunächst dem Herrn und dann auch uns zur Verfügung. Und dann ein Kapitel später macht Paulus weiter. Eigentlich ist es gar nicht nötig, euch überhaupt noch etwas zu dem Dienst an den Gläubigen in Jerusalem zu schreiben. Ich kenne ja eure Hilfsbereitschaft und habe sie den mazedonischen Geschwistern gegenüber immer wieder lobend und hebe sie den mazedonischen Geschwistern gegenüber immer wieder lobend hervor. In der Provinz Achaia, so habe ich Ihnen berichtet, sind Sie schon seit vorigem Jahr bereit, sich an der Sammlung zu beteiligen. Und tatsächlich hat sich die große Mehrheit von Ihnen von eurem Eifer anstecken lassen. Wenn ich jetzt trotzdem die Brüder schicke, dann tue ich es nur, um sicherzustellen, dass wir euch in Sachen Geldsammlung nicht voreilig gelobt haben, sondern dass ihr, wenn ich komme, auch wirklich so vorbereitet seid, wie ich es angekündigt habe. Es ist gut möglich, dass einige Mazedonier mit mir kommen. Stellt euch vor, sie müssten feststellen, dass ihr gar nicht vorbereitet seid. Wie beschämt würden dann wir, um nicht zu sagen ihr, in dieser Sache dastehen. Ich hielt es daher für angebracht, die Brüder zu bitten, dass sie zu euch vorausreisen und dafür sorgen, dass das Geld für eure seit langem zugesagte Spende noch vor meiner Ankunft zusammengelegt wird. Auf diese Weise wird es dann auch wirklich eine reiche und gesegnete Spende sein und nicht etwa ein kümmerlicher Betrag, der den Eindruck erweckt, als ob ihr geizig wärt. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich das ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn ihr dann eure Spende überbringen werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ich glaube, hier gibt es ein paar Dinge, die wir wirklich lernen können. Als erstes betont Paulus, das, was wir geben, ist freiwillig. Er sagt nicht, irgendjemand musste geben. Er sagt immer nur, sie wollten geben. Und sie wollten sogar bis an die Grenze ihres Möglichen geben. Ich glaube, was wir lernen können, ist, Gott zwingt niemand zum Geben. Wie haben wir gelesen? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Aber er erinnert uns auch daran, dass es ein Prinzip im Leben gibt, das heißt Saat und Ernte. Und er legt eine Verheißung auf Investition. Das muss niemand machen, aber ich würde sagen, klug ist es. Ich will den Vers nochmal lesen. Vers 10. Da heißt es, derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, Der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich das ausgestreute Saatgut vermehrt und dass das Gute Früchte trägt. Schaut, das ist irgendwie seine Verheißung. Dort, wo wir anfangen zu geben, egal von was wir reden, ob das Zeit ist, ob das Annahme ist, ob wir uns verschenken und Leute mit Weisheit beschenken, aus Liebe Dinge für sie tun oder ob wir auch Geld investieren, egal was wir davon nehmen, die Verheißung ist, dass das, was wir investieren, dass es sich vermehrt und für uns da eine Ernte ist. Und dann finde ich, ist die Reihenfolge, in der das berichtet wird, echt wichtig. Da steht, und Gott, der dafür sorgt, dass du Saatgut zur Verfügung hast und Brot. Das Blöde, also für Leute in der Landwirtschaft ist jetzt irgendwie die gute Zeit. Jetzt ist alles eingebracht, der Speicher ist voll und man feiert, was alles da ist. Und dann kommt das Blöde, jetzt kommt der Winter und man lebt von den Vorräten und im Frühjahr muss man was tun. Jetzt, wo man weniger hat als am Anfang, muss man noch investieren. Und von dem, was man nicht investiert, bleibt ein kleiner Teil, den man nutzt, um sich selber zu versorgen mit Kartoffeln, Weizen, Brot backen und so weiter und so fort. Aber der Großteil wird wieder investiert. Schau, ich kenne doch einige. Na, wenn ich das und das hätte, dann würde ich. Ich glaube tatsächlich zwei Dinge. Zum einen, du bist nicht verantwortlich für das, was du nicht hast. Du bist verantwortlich für das, was du hast. Schau, wenn ich 1 Milliarde hätte, würde ich 10 Millionen spenden. Ist nett. Aber habe ich nicht. Ist nicht mein Problem. Und solange ich mir solche Dinge einrede, glaube ich tatsächlich, dass ich großzügig bin. Aber Großzügigkeit oder Investieren misst sich doch in meinem Alltag. Wenn ich Schüler bin, wie geht es mir dann? Für was nutze ich meine Möglichkeiten, meine Zeit, meine Kraft, auch das bisschen an Finanzen, was ich habe? Das ändert sich, wenn ich in der Ausbildung bin. Das ändert sich, wenn ich einen Beruf habe. Meistens ändert sich das auch nochmal, wenn ich älter werde. Aber ich bin verantwortlich für das, was ich habe, nicht für das, was ich nicht habe. Und trotzdem gibt es diese Reihenfolge, von der uns berichtet wird. Großzügigkeit. Zuerst zu schauen, dass das, was ich wachsen sehen will, dass ich in das investiere und dann von dem anderen zu genießen und Brot zum Leben zu haben. Ich glaube, hier ist eine Spannung, in die uns die Bibel mit reinnimmt. Saat und Ernte. Ich will uns noch eine Abschlussfrage stellen. Wir kommen von dem vergangenen Jahr, wo wir dankbar sind für Ernte, wo wir dankbar sind für Menschen, die sich in uns investiert haben, wo es Leute gibt, die für uns da waren und es hat sich in meinem Leben echt viel bewegt. wo es einen Einsatz gab und wo wir von manchem die Frucht genießen können. Und das eine erfüllt uns mit Dankbarkeit. Und ich glaube, das andere richtet uns nochmal aus auf die Möglichkeiten, die vor uns liegen. Hier ist unser Leben. Für was war ich dankbar? Was Menschen mir getan haben? Und wo will ich dieses Jahr investieren? Was ist mir wichtig für das Jahr, das vor mir liegt? Was will ich sehen? Wo geht irgendwie meine Zeit und meine Kraft hin? Wo will ich das Leben bereichern? Wo will ich sehen, dass etwas gestärkt wird? Was soll das sein? Und ich hoffe, ihr tut mir einen Gefallen. Und ihr hört das, also man kann ja, was will ich sehen? Ja, ich würde gern sehen, dass bei uns in der Familie irgendwie mehr Achtung ist. Also, dass die Kinder mir endlich mal einen Tisch decken und... Genau, so, das ist nicht die Frage. Nicht, was sollen die anderen für mich tun, sondern was will ich für andere tun? Das ist die Frage, so, nur damit wir... Weil das ist die einzige Frage, die ich beeinflussen kann. Das andere wäre easier. So. Aber das ist das Einzige, was ich beeinflussen kann. Mich und meine Haltung und das, was ich tue. Was will ich dieses Jahr sehen? Wir machen noch mal kurz die Musik an. Ich habe zwei Dinge. Vielleicht ist es für dich ungewohnt, aber vielleicht kannst du das trotzdem tun. Vielleicht gib doch mal einem Nebenmann irgendwie eine Hand, weil ich glaube, dass das meiste, was wir... Also ich glaube, wir brauchen einander, dass wir irgendwie Dinge erreichen können. Weil wir alleine immer wieder mal schwach sind, Dinge vergessen. So, du brauchst jemand neben dir. Und vielleicht darf ich uns noch mal ein paar Dinge zusagen. In Bezug auf das, dass du dir hoffentlich in deinem Herzen was vorgenommen hast. Und ich will dir zusagen, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Tu die Dinge, die du mit Freuden tun kannst. Nicht aus Zwang, nicht aus Pflicht, weil... Daran wirst du scheitern, weil du die Dinge nicht leben kannst, weil du Dinge erwartest, du mit Schwierigkeiten und Rückschlägen schlecht umgehen kannst. Aber wenn du fröhlich geben willst, also am besten dein Leben und deine Zeit, so, dann tu das. Und zwar in dem Maße, wie du das vor Gott möchtest und wie du sehen willst, dass Dinge passieren. Da wirst du glücklich werden, da wirst du fröhlich werden. Und ich segne dich mit dem Wissen, dass das, was du tust, nicht umsonst ist, sondern dass sich Dinge verändern und dass sich dein Umfeld ändert, dass du dich änderst und dass du Veränderung bringen wirst. Und du wirst Ernte erleben. Und es wird eine Zeit kommen, da werden die Dinge, die du in deinem Herzen trägst, da werden die mehr und mehr Realität. Und ich bete, dass du auf diesem Weg dorthin nicht verzweifelst. Wenn es darum geht, dass Dinge in die Erde müssen und sterben müssen, dass manches Zeit braucht und wachsen muss und manches mehrfach investiert werden muss. Ich bete, dass du über dem nicht verzweifelst, sondern vor Augen hast, was du sehen willst und gerne gibst. Amen. Amen. Zwei Dinge. Ich will Danke sagen. Der Matti hat mal nebenher gezählt, ohne dass wir wissen, was bei der Lydia noch aufs Konto ankam. Aber vielen, vielen Dank. Es sind heute gute 1000 Euro. Also wir werden das nochmal doppelt prüfen, aber so überschlägig fast 1050 Euro zusammengekommen. Wow, das ehrt eure Großzügigkeit. Vielen, vielen Dank für alle, die gerne gegeben haben. Und Gott sieht das Herz und deine Möglichkeiten. Also deine 3 Euro, wenn du nur 10 zur Verfügung hast, du bist mein Held. Darf ich das nochmal an der Stelle sagen? Wenn du 3 Euro gegeben hast und du hast nur 10 zur Verfügung, du bist mein Held. Ich will dir das nochmal zusagen. Weil da geht es nicht um eine Summe, sondern um Herz. Okay, vielen Dank. Draußen gibt es Leute, die Essen gemacht haben. Vielen Dank. Wenn du sagst, ich bin hier und ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Leben mit Gott aussieht, aber ich hatte da noch ein paar Fragen und ich habe irgendwie verstanden, Gott ist der, der gerne gibt und der auch gerne in meinem Leben gibt und ich will das sagen, der irgendwie auch Interesse hat an deinem Leben und du hast da noch ein paar Fragen, ich würde gerne mit dir quatschen, dann bin ich noch hier vorne und du kannst auf mich zukommen oder auf jemand anderen, ansonsten guten Appetit.